Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich auf Hause. Nur nicht gesprengt. Der Bund zu Bern lässt sich mit dem Entscheid zum künftigen An- und Abflugsystem am Flughafen Zürich noch etwas Zeit. Keine Schlüssige, aber Spezialisierungen. Der Kanton Zürich plant die Zukunft von seinen Spitälern. Sesselrücken in der Schaffhauser Regierung. Der neu gewählte Christian Amsler löst eine kleine Rochade aus. Und eine Geburtstagsfeier, die zur Hommage geworden ist. Eine Ausstellung über den verstorbenen Schriftsteller Hugo Lötscher. Das Wettermann Hochnebel bei minus 4 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Küenzi. Es ist ein heikles Dossier, das künftige An- und Abflugregime für den Flughafen Zürich. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat auf heute angekündigt, dass es in einem Zwischenentscheid mal vorgibt, welche Variante das am ehesten möglich wäre. Die erste 5-jährige Phase der Suche für das neue Flugregime ist nämlich abgeschlossen. Trotzdem lange Suchen ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt aber noch nicht fündig worden. Alle 3 Varianten, die noch im Spiel sind, bleiben auch im Spiel, hat es heute mitteilt. Klaus Amann.
Der Peter Müller, der Direktor vom Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel, erklärt den Nullentscheid so.
Weil wir ja nicht allein in der Schweiz können bestimmen können, wie jetzt das künftige Regime aussieht, müssen wir verschiedene Möglichkeiten im Petto halten, eine Art verschiedene Chips haben. Und mit Blick auf die Gespräche auf Deutschland haben wir jetzt gesagt, wir haben so einen Spielraum von der Variante E ab. Das ist also der Zustand, wie er früher mal war. Bis wir zu einer Variante J ab. Das wäre eine neue Pistenkonfiguration. In dem Feld können wir uns bewegen.
Sprich, es ist immer noch alles möglich. Vom Betrieb, wie er heute läuft, unter dem Kürzel EDVO, über die Variante E-Opt, also die heutigen Pisten mit neuen Anflügen von Norden, bis hin zu der Variante J-Opt, wo neue Anflüge über Süddeutschland zusammen mit Pistenausbauten kombiniert. Das Basel hat durchaus seine Präferenzen, nämlich die 2 Varianten, die mit zusätzlichen Anflügen über Deutschland rechnen. Vor allem in den Morgenstunden sollen die in Zukunft wieder möglich sein. Dazu muss der Bund aber zuerst mit Deutschland verhandeln. Mit welchen Argumenten die Nachbarn im Norden zu Zugeständnissen gebracht werden, das hat der Basel-Direktor heute nicht gesagt. Fast 5 Jahre lang ist der sogenannte Koordinationsprozess, den es in der Schweiz so noch nie gegeben hat, also gelaufen. X Ideen und Varianten sind entworfen, diskutiert und wieder verworfen worden. Die Fronten haben sich dabei nicht aufgeweicht, gibt auch der Peter Müller zu.
Aber ich glaube, dass trotzdem er dazu beigetragen hat, dass langsam das Klima ein bisschen ruhiger wird und dass man doch ein Stück weit die Argumente der Gegenseite versteht. Ich glaube, in der Tat, es gab gar keine Alternative, als diesen Prozess zu starten.
Nach deren ersten Phase auf dem Weg zum neuen Betriebsreglement für den Flughafen Zürich fängt jetzt das ordentliche Verfahren an. Etwa in 3 Jahren soll dann definitiv klar sein, in welche Richtung die Flüger zu Zürich starten und woher sie landen und was rund um den Flughafen wo darf gebaut werden.
Der Bund hat also entschieden, dass er in Sachen Flugrouten noch nichts entscheidet. Barbara Seiler mit Reaktionen.
Der Zürcher Regierungsrat findet es gut, dass der Bund alle 3 Betriebsvarianten offen behalten will. Das sei ein guter Rahmen für die weiteren Verhandlungen mit Deutschland, sagt der Sprecher der Volkswirtschaftsdirektion, der Gregor Lüthi. Und für den Kanton Zürich sei jetzt die Grundlage geschaffen, um einen Schritt weiterzugehen.
Der Kanton Zürich kann jetzt aufgrund von diesen Entscheidungen weiterfahren mit seiner Richtplanung im Flughafengebiet und er wird in Kürze dann das Richtplankapitel auch in die behördeninterne Anhörung geben. Und wir werden darauf anschaffen, dass wir gleichzeitig das Zielobjektblatt und das Richtplankapitel zum Flughafen in die öffentliche Anhörung geben.
Dass dafür Eventualitäten muss geplant werden, die vielleicht gar nicht eintreten, sei aus Sicht der Regierung kein Problem. Anders sieht man das in den betroffenen Regionen. Der Marc Bona, Sekretär im Departement Sicherheit und Umwelt der Stadt Winterthur, redet nicht nur für den Osten, wenn er meint.
Dass in der Flughafenregion grossräumige Bauverbote zu erwarten sind. Und von dort her sind wir eigentlich der Meinung, dass UBEC mit dem Entscheid zuerst das Verhandlungsergebnis mit Deutschland hätte müssen abwarten. Und das hätte natürlich für die umliegenden Gemeinden doch wesentlich mehr Planungssicherheit gebracht.
Vom Osten über den Norden bis in den Westen verstehen die Gemeinden auch nicht, dass der Bund weiter auf die Variante J setzt, die dafür die Pisten müssen ausgebaut werden. Der Präsident der IG West, der Hans-Rudi Hug, meint,
die Pistenverlängerung, die angestrebt würde, beim J hat ganz klar eine Konsequenz, dass längerfristig könnte die Frequenzen gesteigert werden. Es könnte dann mit grösseren Maschinen auf dieser Piste Richtung Westen gestartet werden. Und aus dem Grund müssen wir ganz klar sagen, wir sind immer der Meinung gewesen, wir sind für eine saubere Verteilung vom Fluglärm, aber auf dem bestehenden Pistensystem.
Der Gemeindepräsident aus Niederhasli hofft darum, zusammen mit seinen Kollegen im Norden und im Osten vom Flughafen auf die Abstimmung über die Volksinitiative, die eine Veränderung am Pistensystem vom Flughafen verhindern will. Nur im Süden kann man mit dem heutigen Entscheid aus Bern einigermaßen leben. Ihre Forderungen seien weitgehend erfüllt, meinte Richard Hirt, Präsident vom Fluglärmforum Süd, wo Gemeinden im Süden vertritt. Einziger Wermutstropfen für ihn, die 1000 Start geradeaus nach Süden, wo der Bund im Rahmen der Sicherheit vom Flugbetrieb ermöglichen
will. Meine Befürchtung ist, dass wenn jetzt die nur 1000 Stützstarts möglich sind, dass man dann vielleicht ein bisschen Finger gibt und dann den Süden ganz offen geben wird, was natürlich der Flughafen am liebsten hat. Und das würden wir mit allen Mitteln bekämpfen.
Die Kämpfe ums Betriebsreglement am Flughafen gehen also mit den alten Fronten weiter. Nur in einem sind sich alle Betroffenen im Kanton Zürich einig. Jetzt muss es vorwärts gehen mit den Verhandlungen mit Deutschland, dass man möglichst gleich weiss, was für die Zukunft von dort her gilt.
Der Zürcher Kantonsrat leiht sich mit dem Bund an. Im Rahmen von seiner Budgetdebatte hat er den Beitrag vom Kanton Zürich an den schweizerischen Finanzausgleich um 33,5 Millionen Franken gekürzt. Die Kürzung verstoßt nach Meinung vom Regierungsrat und der Präsidentin vom Kantonsrat gegen das Bundesrecht und dürfte darum noch zu reden geben. Oliver Futter.
Knapp 550 Millionen Franken sollte der Kanton Zürich nächstes Jahr in Finanzausgleich der Kantone zahlen. Jetzt hat die bürgerliche Mehrheit vom Kantonsrat entschieden, Zürich soll nächstes Jahr 33,5 Millionen davon nicht zahlen. Der Betrag entspricht den Zinsen für die Vorfinanzierung der Durchmesserlinie plus dem Geld, das der Bund weniger an Ausbau der S-Bahn zahlt. Es ist also eine Art Retourkutschen am Bund. Für den SVP-Fraktionschef Hans Frey ist es eine wichtige politische Stellungnahme.
Der Kanton Zürich ist nicht bereit, zinslose Vorfinanzierungen eines Grossprojektes von nationaler Bedeutung hinzunehmen. Der Kanton Zürich ist nicht bereit, eine Kürzung eines Bundesbeitrages während der baulichen Realisierung unwidersprochen hinzunehmen.
Der Antrag zum Finanzausgleich hat allerdings einen grossen Haken. Das hat Ratspräsidentin Esther Hildebrand festgehalten.
Er verletzt Bundesrecht und ist damit nicht zulässig. Ich bringe diesen Antrag von mir aus nicht zur Abstimmung.
Die bürgerliche Ratsmehrheit hat gefunden, die rechtlichen Probleme seien ihr zwar bewusst, sie bestechen aber trotzdem auf dem Antrag. Peter Reinhardt von der EVP ist das zu weit gegangen.
Der Kantonsrat ist der Kantonsrat und keine Biertischrunde.
Wer Gesetze mache, soll sich auch selber an Gesetze halten. Und der grüne Hans Leubli hat nachgedoppelt.
Wenn Sie, liebe Antragstellerinnen und Antragsteller, sich von der Eidgenossenschaft abmelden wollen, müssen Sie die Hellebarden aus der Kiburg holen und wie einstmals der Sonderbund losziehen.
Solche Aussagen haben den Willi Haderer von der SVP allerdings nicht beeindruckt.
Seien Sie doch nicht so scheindemokratisch. Der Bund ist es doch, der hier seine rechtsstaatlichen Verpflichtungen nicht eingehalten hat. Und der Kanton Zürich macht hier mit diesem Antrag nichts anderes, als dass er sich wehrt gegen solche Praktiken.
Die Finanzdirektorin Ursula Guth hat noch erläutert, was könnte passieren, wenn Zürich die 33,5 Millionen an Finanzausgleich der Kantone nicht zahlt. Erstens könnte der Bund Verzugszinsen verrechnen und zweitens seinerseits Beiträge an Kanton Zürich kürzen. Ursula Guth hat darum nochmal gemahnt.
Diese Massnahme ist nicht umsetzbar. Wir sind rechtlich zur Zahlung des Betrages verpflichtet.
Allen Mahnungen zum Trotz haben am Schluss SVP, FDP, CVP, EDU und Grünliberale für die Kürzung gestimmt vom Zürcher Beitrag an Finanzausgleich der Kantone. Was der Regierungsrat jetzt mit dem Auftrag macht, sei noch offen, hat Finanzdirektorin Ursula Guth gesagt.
Oliver Futter. Budgetdebatten im Zürcher Kantonsrat geht weiter, wahrscheinlich bis tief in die Nacht hinein. Über den Ausgang berichtet das Regionaljournal Zürich Schaffhausen morgen Morgen, um 6:30 und 7:30.
Spitäler im Kanton Zürich müssen sich neu ausrichten, müssen ihr Angebot neue Bedürfnisse anpassen. Das ist das Ergebnis von einer Analyse, die die Gesundheitsdirektion gemacht hat. Nötig ist diese Analyse wegen dem neuen Krankenversicherungsgesetz gewesen. Spitalschlüssige wie vor etwa 10 Jahren dürfte es im Kanton Zürich laut der Analyse zwar nicht mehr geben, aber trotzdem dürfte die Bewegung in die Spitallandschaft kommen. Der Peter Fritsche hat den Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger gefragt, was sich denn genau ändert.
Die Analyse vom Bedarf 2020 zeigt, dass Patienten etwa im Umfang von 9-10% werden zunehmen, dass aber Pflegetage nur ganz gering im grösseren Ausmaß von etwa 1% werden zunehmen. Das hängt damit zusammen, dass eben die Aufenthaltsdauer werden zurückgehen. Das ist die medizinisch-technische Entwicklung. Auf der anderen Seite aber auch der Kostendruck natürlich. Mehr Patienten bei kürzer Aufenthaltsdauer gibt es gesamthaft nicht viel mehr als heute Pflegetage.
Was ist das Ziel? Was nützt Ihnen das, jetzt, wenn Sie das wissen?
Wir wissen, welcher Bedarf 2020 muss abgedeckt werden, welche Leistungen müssen erbracht werden. Und es geht ja nicht nur darum, wie viele Patienten müssen aus dem Kanton Zürich versorgt werden, sondern auch, in welchem Bereich müssen die versorgt werden, wie wir leistungsorientiert planen müssen. Und da hat die Prognose jetzt auch deutlich gezeigt, dass wir eine Zunahme von etwa 20% oder über 20% im Herz Bereich wird haben und das wird zu einer Verschiebung der Leistungsaufträge unter den Spitälern führen.
Es gibt bei den Herzoperationen gibt es ja quasi einen Wettbewerb auch über den Kanton hinaus, zwischen den Städten, speziell jetzt Zürich und Bern. Wie stark schielen Sie jetzt bei der Spitalplanung über Kantonsgrenzen hinaus, eben auch auf die anderen Leistungserbringer, auf die anderen Spitäler?
Es ist eine Planung, die in erster Linie für den Kanton Zürich gemacht wird. Davon zu trennen ist die Frage nach Konzentration und Koordination im Bereich der hochspezialisierten Medizin. Das sind also ganz enge Bereiche, wo alle Kantone in der Schweiz aufgefordert sind, miteinander zu planen. Man hat das Konkordat auch abgeschlossen. Und das werden die Konzentrationen im Wesentlichen unter den Universitätsspitälern erfolgen.
Aber mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz haben wir eigentlich die freie Spitalwahl.
Ab 2010 schon jetzt ist die freie Spitalwahl gewährleistet. Patientinnen und Patienten können wählen, in welches Spital sie wollen, auch über Kantonsgrenzen hinaus. Und das heisst natürlich für uns schon, dass die Zürcher Spitäler fit sein müssen. Sie sollen primär auch für ausserkantonale Patienten attraktiv werden. Wenn man sieht, dass die Zunahme aus der eigenen Bevölkerung nur ganz gering wird sein, also etwa 1% mehr Pflegetage in 10 Jahren, dann werden Zürcher Spitäler, wenn sie wollen, unternehmerisch tätig sein und ihr Feld vergrössern, dann müssen sie sich auch ausserkantonale Patientinnen und Patienten anmachen. Und dort, dank guter Leistungen, guter Qualität, aber auch dank preiswerter Leistungserbringung, interessant sein für Leute aus anderen Kantonen, für Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen.
Der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger. Die Bedarfsanalyse geht jetzt in die Vernehmlassung. 2012 soll es dann eine neue Spitalliste geben, wo steht, welches Spital was für Leistungen kann anbieten. Eine kleine Rochade im Schaffhauser Regierungsrat. Der neu gewählte Christian Amsler übernimmt die Erziehungsdirektion. Die bisherige Erziehungsdirektorin Rosemarie Wittmer-Giesel wechselt ins Finanz- und Polizeidepartement. Christa Edlin.
Das Wehrweissen war gross, wie die Departemente in der Regierung verteilt werden. Der Regierungsrat hat sich dabei nicht einfach gemacht, sagte Erhard Meister, der amtsälteste Regierungsrat.
Ja, also wir haben sicher alle Vor- und Nachteile von verschiedenen Lösungen diskutiert und haben insgesamt eine Lösung, die für alle stimmt. Das kann man sagen.
Der neu gewählte Regierungsrat Christian Amsler kommt nämlich sein Wunschdepartement über. Der Lehrer und Prorektor von der Pädagogischen Hochschule hat immer darauf gehofft und das im Wahlkampf auch etwa dir gesagt, dass er am liebsten die Erziehung würde übernehmen. Und so ist es jetzt auch rausgekommen. Dazu an wird er auch Chef von der Kultur. Die Lösung ist aber nur möglich geworden, weil Rosemarie Wittmer-Giesel von der SVP, die seit 5 Jahren Chefin ist von der Erziehung und der Kultur, bereit war zu einem Wechsel. Sie hat Finanzen und die Polizei wollen, also das Departement von Heinz Albiker, das im April frei wird. Das bestätigt der Staatsschreiber Stefan Bilger.
Sie hat den Antrag gestellt im Zusammenhang, im Rahmen von dieser Diskussion und über den Antrag hat die Regierung dann diskutiert und hat dann den Antrag auch einvernehmlich so beschlossen.
Damit hat auch Rosmarie Wittmann-Giesel ihr Wunschdepartement bekommen. Sie war früher vor dem Regierungsrat Finanzchefin von der Fahner Consulting in Zürich. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass sie bei ihrer Wahl im 2004 gerne Finanzdirektorin geworden wäre. Die Pläne haben sich aber zerschlagen, weil der Banker Heinz Albecker sich hier die Finanzen und die Polizei geschnappt hat. Rosmarie Wittmer hat sich zwar mit Leib und Seele in Kultur und in der Erziehung eingeschafft, dass aber das neue Schulgesetz im Februar wuchtig abgelehnt worden ist, das hat ihr den Wechsel in die Finanzen sicher erleichtert.
Erfolg für die Sterbehilfeorganisation Dignitas vor dem Zürcher Verwaltungsgericht. Dignitas darf ihre Liegenschaft zu Wetzikon Sterbebegleitungen durchführen. Die kantonale Baurekurskommission hat noch anders entschieden. Die Gemeinde Wetzikon überlegt sich jetzt, ob sie den Entscheid als Bundesgericht weiterzieht. Wetzikon möchte dieser Liegenschaft keine Sterbebegleitungen, weil es in der Nähe einen Kindergarten hat. Der geplante Park ums Freibad Oberitz Winterthur soll das ganze Jahr offen sein. So steht es im Entwurf vom Planungsteam, das für die Sanierung verantwortlich ist. In so einem dicht besiedelten Gebiet sei es wichtig, dass genügend Grünflächen um sind, heisst es in der Mitteilung vom Schul- und Sportdepartement. Die Sanierung vom Bad mit dem neuen Park dürfte etwa 10 Millionen Franken kosten. Die Halle für neue Kunst, die Schaffhausen, muss ihre Öffnungszeiten verlängern, mehr Veranstaltungen durchführen und ihre Werke besser dokumentieren. Das steht in der neuen Leistungsvereinbarung, die der Kanton und die Stadt Schaffhausen mit dem noch relativ jungen Museum abgeschlossen haben. Die Regierungspräsidentin Rosmarie Wittmer.
Wir erwarten, dass die Halle für neue Kunst in der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dass sie auch der Öffentlichkeit näher gebracht werden. Ein wichtiger Bestandteil ist immer aber auch Kulturvermittlung. Also gerade, ich denke jetzt ganz besonders auch eben an unsere jungen Leute, an Schulen, an Lehrpersonen, wo sie immer sehr willkommen sind da drinnen.
Keine Änderungen gibt es bei den Beiträgen. Der Kanton Schaffhausen zahlt laut der neuen Freibarung 400'000 Franken pro Jahr statt 60'000 Franken. Damit ist der Betrieb vom Museum gesichert. Heute Abend fängt das 53. Zürcher 6-Tage-Rennen im Hallenstadion an. Das Besondere dieses Jahr, es ist das letzte mit dem Seriensieger von den letzten paar Jahren, mit dem Urner Bruno Risi. Nicole Marti.
Seit 18 Jahren ist der Bruno Risi, der Urnoblitz im Bahnrennsport, dabei. Im Hallenstadion Zürich verabschiedet er sich jetzt von der Profibühne. In diesem Hallenstadion hat der Bruno Risi schon tausende Runden gedreht und er hat in all diesen Jahren viele Veränderungen miterlebt.
Es ist ganz eine andere Wettkampfstätte geworden. Früher mit einer grossen, langen Bahn. Wir haben immer gesagt, die Autobahn von Zürich, der Wedli-Tempel. Also da schwelge ich natürlich schon noch ein bisschen in Erinnerungen und ich denke sehr gerne an die Zeiten zurück.
Sein letzte Zürcher 6-Tage-Rennen im Hallenstadion fährt Bruno Risi jetzt wieder zusammen mit seinem Zürcher Partner Franco Marvulli. Und das letzte Rennen ist für Bruno Risi etwas Spezielles.
Da werden sicher unheimlich viele Leute noch rauskommen, wo vielleicht jetzt das ein oder andere Rennen nicht mehr gewesen sind. Genau aus dem Grund, weil es mein letzter Auftritt ist. Und von dem her sehe ich da eigentlich schon noch ganz ein emotionales Rennen auf mich zukommen.
Der OK-Chef vom Zürcher 6-Tage-Rennen, der Ueli Gerber, bestätigt das grosse Zuschauerinteresse. Nach Jahren, wo man finanziell Hinderschi gemacht hat, lässt Bruno Risi sein letztes Schweizer Rennen die Kasse wieder klingeln.
Ja, das merken wir. Eindeutig, der Vorverkauf läuft gut und wir sind guten Mutes, dass wir eine schöne Zuschauerzahl haben werden. Aber dass der Bruno Risi abtritt, will ich nicht als Glücksfall bezeichnen, sondern einen Moment im Leben von einem Veranstalter, wo er damit fertig werden muss.
Bei Ueli Gerber ist das Bedauern und Trauer darüber, dass ein grosser Sportler von der Bühne abtritt, also gross. Das 53. Zürcher 6-Tage-Rennen stehen darum ganz im Zeichen von Bruno Risi.
Wir haben natürlich das Rennen schon unter dem Titel Bruno Risi. Wir haben am Samstag am Abend eine schöne Ehrung geplant. Versuchen wir, Bruno Risi Tränen ins Gesicht zu treiben.
Und auch die Veranstalter der Zürcher 6-Tage-Rennen dürften ein paar Tränen verdrücken. Wenn der Bruno Risi in Zukunft als Zuschauermagnet fehlt, dann dürfte das Loch in der Kasse der Organisatoren nämlich wieder tiefer werden. Ueli Gerber versprüht aber Optimismus.
Ja, natürlich geht etwas verloren, aber wie das im Leben so ist, alles hat seine Zeit und ich finde es auch eine grosse Chance für die jungen Rennfahrer, dass die auch eine Chance haben, wenn der grosse Bruno Risi abtritt, wo sie immer im Schatten waren von ihm. sechs Tage Rennen geht nicht unter, wenn der Bruno Risi nicht mehr fährt.
Zum neuen Zuschauermagnet könnte zum Beispiel der Zürcher Lokalmatador Franco Marvulli werden, der im Moment noch mit dem Bruno Risi zusammenfährt. Nur wenn man einen Ersatz für den Bruno Risi findet, dürfte das Zürcher sechs Tage Rennen eine Zukunft haben. Und noch länger als die zwei Jahre existieren, wo die Organisatoren das Hallenstadion einmal reserviert haben.
Das 53. Zürcher 6-Tage-Rennen im Hallenstadion zum letzten Mal mit dem Bruno Risi. Startschuss ist in genau 10 Minuten am 6. Und dann wird gestrampelt und pedalet bis am Sonntagabend am 7. Das ist Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1. Am 22. Dezember werden bekannt Zürcher Schriftsteller Hugo Lütscher 80 geworden. Von langer Hand hat die Stadt Zürich ein Geburtstagsgeschenk vorbereitet, eine Ausstellung im Literaturmuseum Strauhof. Im Sommer ist der Hugo Lütscher aber gestorben. Die Ausstellung gibt es trotzdem. Statt ein Geburtstagsgeschenk ist sie ein Hommage geworden. Ein Hommage über einen Schriftsteller, der von Zürich aus in die ganze Welt gereist ist. Entsprechend auch der Titel der Ausstellung «In alle Richtungen gehen». Cordelia Frankhauser.
Am Anfang ist ein Bild, ein richtiger Ölhelge. Auf dem Bild sitzt der Hugo Lütscher, fast ein bisschen verquetscht am unteren Bildrand, ein bisschen schlaff sieht er aus, mit den üblichen Tränensäcke unter den Augen und der Zigarette, die nachlässig zwischen zwei Fingern klebt. Der Ausstellungsmacher, der Peter Erismann, hat das Bild sehr bewusst so prominent platziert.
Ich möchte mit einem Bild beginnen, das diesen Raum beherrscht, prägt. Sie kennen es selbstverständlich, das ist dieses berühmte Porträt von Warlaff, dem Malerfreund von Hugo Lötscher, der es 1964 gemalt hat.
Das Bild, das jetzt hier im ersten Raum hängt, das ist früher als eine Art Hausgespenst im Arbeitszimmer von Friedrich Dürrematt gegangen.
Hugo blickt kritisch, verwundert, resigniert, belustigt.
So hat Dürrematt seinen jüngeren Schriftstellerkollegen beschrieben. Lötscher, Dürrematt, Warlin. Schon auf den ersten Blick knüpft der Ausstellungsmacher Peter Erismann Fäden und setzt Hugo Lötscher in ein grosses Netz von Beziehungen.
Es geht um den Hugo Lötscher als Journalist, den Hugo Lötscher, der sich in der Öffentlichkeit für andere Autoren eingesetzt hat. Es geht um den Hugo Lötscher, der sich für die Fotografie grosse Verdienste gemacht hat. Der Hugo Lötscher, der sehr befreundet war mit dem Dürrematt. Das Verhältnis zu anderen Autoren, die man sehr schön sieht, in einer Fotowand, er mit der Lore Weiss, mit anderen Schriftstellerkollegen.
Hier im Strauhof kann man jetzt all die Fotos anschauen. Man liest sich durch frühe Zeitungsartikel von Hugo Lötscher und erinnert sich an seine ersten Bücher, zum Beispiel «Abwässer». Man sieht den Hugo Lötscher auf seinen ersten Reisen oder ganz stolz in Amerika, wo er gerade den Fahrausweis gemacht hat. Der Peter Erismann führt nicht streng chronologisch durch Hugo Lötscher sein Leben. Vielmehr geht er von Thema zu Thema.
Wir haben probiert, ich hoffe, es ist uns gelungen, eigentlich die ganze Vielfalt von der Beschäftigung und vom Schaffen von Hugo Lötscher zu zeigen. Nicht nur der doppelt begabt als Schriftsteller und als Journalist, wo er unzweifelhaft war, sondern eben auch der, der grosse Vermittlerarbeit gemacht hat, der Literaturkritiker war, uns die südamerikanische Welt näher gebracht hat. Der Hugo Lötscher, der im Schriftstellerverband sehr aktiv war, in der UBS Kulturstiftung. Also unzählige Aktivitäten, die von sie als Citoyen einfach gehört hat.
Ein Thema aber kommt in der Ausstellung nicht gross vor, nämlich der Hugo Lötscher privat.
Nein, weil ich finde, es geht hier um den Hugo Lötscher als Schriftsteller.
Wer etwas über Hugo Lötscher sein Privatleben und seine Familiengeschichte erfahren will, der lese am besten seine Bücher, findet Peter Erismann.
Wenn man die Immune liest, da erfahrt man sehr, sehr viel Privates vom Lötscher. Sein ganz schwieriges und sein ambivalentes Verhältnis zum Beispiel zu seinem Vater, der schwer ein Alkoholiker, cholerisch war und wo er eine ganz grosse Distanz und gleichzeitig eine Nähe hatte. Also das erfahrt man schon. Das erfahrt man übrigens auch, wenn man das letzte Buch liest, «War meine Zeit, meine Zeit».
Und wenn man sich dann endlos durch Texttafel und Artikel gelesen hat, dann gibt es zum Dessert noch eine grosse Portion Hugo Lötscher medial.
Sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es zu unseren Füßen eine andere Stadt gibt als die, die wir mit den Augen sehen.
Auf unzähligen Bildschirmen sieht man den Hugo Lötscher, wenn man will, gleichzeitig. Man sieht ihn in Literatursendungen und Diskussionsrunden. Man kann eine Sendung in Ruhe schauen oder ein paar gleichzeitig anklicken.
Und wir haben uns als roten Faden eigentlich das Material ausgesucht, das es audiovisuell von ihm gibt. Er ist gerne eingeladen worden, weil er sich auch gut hat können, rhetorisch brillant können ausdrücken können. Es sind rund 40 Ausschnitte aus ganz, ganz vielen Dokumenten, die eben vom Hugo Lötzsch noch da sind. Und es ist auch die Idee, dass er uns leibhaftig nochmal so entgegenkommt.
In alle Richtungen gehen die Ausstellung über den Hugo Lötzscher im Literaturmuseum Strauhof in Zürich. Sie fängt am Donnerstag an und geht bis am 28. Februar. Drei Minuten vor 6 Uhr zu der Wetterprognose. Das ist Christine Jutz von SF Meteo.
Auch am Abend und in der Nacht kann es immer wieder mal ein bisschen zum Hochnebel ausflöckeln. Und die Nacht ist außerdem kalt, mit Tiefstwert von minus 5 Grad. Morgen Mittwoch geht es dann mit Hochnebel weiter. Die Obergrenze liegt so zwischen 1200 und 1500 Meter. Das heisst aber, dass das Hörnli und das Schneebelhorn zum Teil ein paar Sonnenstrahlen überkommen. Sonst aber ist es morgen grau in grau und nicht nur das, sondern auch sehr kalt. Die Höchstwerte liegen morgen in Zürich bei minus 3 Grad, auf dem Uetliberg bei minus 8 Grad. Am Donnerstag bleibt es bei Hochnebel, die Obergrenze liegt allerdings weiter unten bei rund 1000 Meter und der Hochnebel dürfte sich dann am Donnerstag zum Teil ein bisschen auflockern. Ein paar Sonnenstrahlen am Nachmittag, es bleibt aber kalt bei minus 5 Grad.
So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Dienstagabend. Zum Schluss nochmal das Wichtigste in der Zusammenfassung. Noch kein Entscheid vom Bund über das künftige An- und Abflugsystem vom Flughafen Zürich. Nach 5 Jahren ist die erste Phase von der Suche für das neue Betriebssystem zwar abgeschlossen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt will sich aber auf keine von den 3 möglichen Varianten festlegen. Zuerst müssen Gespräche mit Deutschland über eine allfällige Aufweichung der Anflugbeschränkungen über Süddeutschland geführt werden. Der Zürcher Regierungsrat begrüßt den Nicht-Entscheid. Fluglärmorganisationen im Süden und im Osten sind enttäuscht. Die Spitäler im Kanton Zürich müssen sich neu ausrichten. Das ist das Ergebnis von einer Analyse, die die Gesundheitsdirektion gemacht hat. Die Zahl der Pflegetage bleibt zwar bis 2020 etwa gleich, der einzelne Patient bleibt weniger lang im Spital, die Zahl der Patienten steigt aber, weil die Leute immer älter werden. Das dürfte auch dazu führen, dass es bei den verschiedenen Eingriffen zu Verschiebungen kommt. Eine starke Zunahme dürfte es zum Beispiel bei den Herzoperationen geben. Der Zürcher Kantonsrat leiht sich mit dem Bund an. Im Rahmen von seiner Budgetdebatte hat er den Beitrag vom Kanton Zürich an den schweizerischen Finanzausgleich um 33,5 Millionen Franken gekürzt. Die Kürzung verstoßt nach Meinung vom Regierungsrat gegen das Bundesrecht und dürfte darum noch zu reden geben. Im Schaffhauser Regierungsrat gibt es eine kleine Rochade. Der neu gewählte Christian Amsler übernimmt die Erziehungsdirektion. Die bisherige Erziehungsdirektorin Rosemarie Wittmer-Giesel wechselt ins Finanz- und Polizeidepartement, wo durch den Rücktritt von Heinz Albiker frei wird. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Dienstagabend. Die Sendung gibt es in ein paar Minuten auch im Internet oder als Podcast unter regionalschall.ch. Redaktion Margret Meier, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.